Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Liebe Zuhörende, ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Und heute sprechen wir über Bildung, Chancengerechtigkeit und darüber, wie Schule in Deutschland zukunftsfähig werden kann. Also ein bisschen ein anderes Thema. Aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, dass Aline Sommer-Noack heute da ist. Sie ist stellvertretende Vorständin des Bundeselternbeirats und seit vielen Jahren in der Elternvertretung aktiv, vom Kindergarten über Schule bis jetzt auch schon eine ganze Weile auf die Bundesebene. Ja, Mutter von 3 Söhnen, glaube ich, seit 10 Jahren, mehr als 10 Jahren in der Elternvertretung aktiv, Landeselternbeirat und vor allem auch die Redaktionsleitung unter sich von Schule im Blickpunkt, wo ich ja auch schon mal einen kleinen Beitrag schreiben durfte. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Aline. Herzlich willkommen.
Dankeschön, sehr lieb. Tatsächlich habe ich die Redaktionsleitung mittlerweile übergeben an den neu gewählten LEB Baden-Württemberg, weil wir sind ja immer 3 Jahre im Amt. Die Amtszeit hat jetzt geendet, neuer wurde aufgestellt, worüber ich mich natürlich sehr freue. Habe das aber auch sehr gerne gemacht und freue mich natürlich auch über die weiterhin bestehenden Kontakte aus der ganzen Redaktionszeit.
Ja, also muss ja weitergehen, neue Köpfe und neue Perspektiven. Ich glaube, da geht es heute vor allem auch darum. Mich würde tatsächlich interessieren, vielleicht erstmal von dir ganz persönlich, wie du zur Elternvertretung überhaupt gekommen bist. Ich meine, beim Elternabend in der Schule schreit ja auch nicht jeder hier, ich will mich engagieren, sondern die meisten freuen sich, dass sich dann 1 oder 2 Personen melden. Wie war es denn bei dir?
Ich bin tatsächlich zur Elternvertretung gekommen, weil ich mit 3 neurodivergenten Kindern gesegnet bin. Und ich musste das System kennen, um das System dribbeln zu können. Also tatsächlich aus der Not heraus mir dann auch mich tiefer in die Materie eingearbeitet, mir das Wissen angeeignet, was mir dann letztendlich tatsächlich nicht nur geholfen hat, muss man sagen, weil du dann auch gerne, das ist immer so ein böses Wort, aber auch so zum schulischen Endgegner wirst, wenn du weißt, wie es eigentlich zu laufen hat, aber halt eben entsprechend anders umgesetzt wird, sicherlich nicht immer zu 100% bewusst oder darauf ausgelegt, aber auch oft aus der Not raus im schulischen System, dann halt anders läuft oder gehandhabt wird, wie es eigentlich sein sollte. Ist ein paar Mal auch tatsächlich sehr unbequem geworden. Ich muss aber sagen, dass ich auch ganz viele Schulleiter und Lehrkräfte erlebt habe, die wirklich hinterher sind, Bildung so an die Kinder zu bringen, dass die Kinder auch in der Lage sind, das Ganze aufzunehmen und eben nicht nur nach diesem Friss- oder Stipp-Prinzip arbeiten. Also es gibt natürlich immer die eine und die andere Seite, die gibt es aber, glaube ich, sowieso in jedem Ehrenamtskreis, die gibt es in jedem beruflichen Kontext, die gibt es ja auch im privaten Kontext. Aber ich bin tatsächlich zur Elternvertretung gekommen, weil meine Kinder keine Selbstläuferkinder sind.
Jetzt habe ich mir ja schon fast gedacht, dass wir wahnsinnig viele Themen heute besprechen könnten. Ja. Und jetzt hast du das Stichwort ja schon ein bisschen geliefert. Du hast ja, glaube ich, vor ein paar Wochen auch genau in diesem Themenbereich, vielleicht schneiden wir es dann doch ganz kurz an, mit Sabine Buch zusammen eine Initiative gegründet. Vielleicht sagst du da nochmal 2 Sätze dazu.
Ja, das ist tatsächlich nicht nur eine Initiative, also nicht noch eine, die sich in den Reigen der Initiativen anreiht. Wir haben ein Europäisches Institut für Neurodivergenz gegründet und das auch tatsächlich aus dem Punkt raus, weil Neurodivergenz gerne quasi in der Theorie kommuniziert wird, aber in der Praxis sehr zu kurz kommt, weil neurodivergent driftet. Also das ist zumindest den Eindruck, den wir jetzt auch so haben und den ich jetzt auch im Laufe meiner Expertise quasi gesammelt habe. Das ist auch so ein It-Ding, wie es dann oft klein geredet worden ist, dass, naja, jetzt hat jeder einen Burnout. Ne? Jeder, der Haarspitz hat jetzt einen Burnout. Und jetzt ist jedes Kind, das Konzentrationsprobleme hat, hat halt ADHS und naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und dann sag ihm einfach, er soll sich hinsetzen, dann ist auch wieder gut. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, selbst habe ich in meinem familiären Umfeld so die ältere Generation, die sich sehr schwer damit tut, zu verstehen, dass es wirklich eine neurologische Basis ist, die da halt einfach anders tickt, wie sie tickt, und die Kids deswegen so sind, wie sie sind. Also man soll ja immer nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich musste da schon wirklich auch bei mir im familiären Umfeld echt Pionierarbeit leisten, weil auch meine Kinder ganz schnell abgestempelt worden sind und man dann halt weniger Lust hatte, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil sie halt schwierig waren und das jetzt wirklich im Laufe der Jahre erst zu einem Verständnis gekommen ist. Und das war der Grund fürs Institut. Und wir fahren ein bisschen zweigleisig, weil wir eben diesen 360-Grad-Aufschlag machen wollen. Und ich konzentriere mich auf den Bildungsbereich, weil das halt eben mein Metier ist, aufgrund der ganzen Erfahrungswerte und natürlich auch der Kontakte und der Netzwerke. Wir wollen die Schulen mitnehmen. Wir wollen Lehrer befähigen, eine schönere Klassensystemik auch herstellen zu können, damit es einfach für alle an Schule Beteiligten entspannter ist, weil ja auch die Lehrkräfte laufen auf dem Zahnfleisch. Das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung. Geht es den Lehrern besser, geht es den Kindern besser, geht es den Eltern besser? So, geht es den Eltern besser, geht es den Arbeitgebern besser? Wir sind die Arbeitgeber, und das ist dann Sabines Part, wie sie auch ihre internen Strukturen auf Neurodivergenz auslegen können oder anpassen können auf die Bedürfnisse, verändert sich da auch die ganze Zusammenarbeit. Also wir sind das Rundum-Sorglos-Paket für den Happy Place.
Ja, spannend. Und ich glaube, da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt, in welcher Konstellation auch immer, vielleicht mal einen ganz eigenen Podcast dazu machen, weil heute wollen wir ja tatsächlich über den Chancengipfel 2026 sprechen, der ja am 26. Juni in Stuttgart stattfindet. Und ich will ganz gerne den Zuhörenden ein bisschen näher bringen, was da so passiert und was so dahinter steckt. Und ihr macht es ja zusammen auch mit der Bundesschülerkonferenz und im Rahmen der Futuro Mundo Edu. Im Übrigen haben wir uns da ja auch im letzten Jahr kennengelernt. Und auch Sabine habe ich da kennengelernt. Und also es ist irgendwie total spannend, was bei so einem Kongress oder bei einem, ja, Kongress, bei einem Festival eigentlich ist es ja eher, sich dann auch so zusammenfindet. Das ist toll. Aber erzähl du vielleicht einfach mal, was so dahinter steckt. Wie ist die Idee dieses Chancengipfels entstanden? Ist es etwas, was es schon tausendmal gab, oder ist es jetzt auch ein bisschen was Neues?
Es ist was ganz was Neues. Also tatsächlich, diese Art von Format gab es bisher in Deutschland noch nicht. Und es ist ein bisschen auf meinem frustrierten Misthaufen der ewigen Podiumsdiskussionen und Gesprächskreise und ne, so hast du keinen Plan, machst einen neuen Arbeitskreis-Prinzip entstanden, weil ich bin da so ein bisschen verrufen als der Anarchist in der ehrenamtlichen Bildungshemisphäre. Ich war einfach so genervt, dass ständig irgendjemand auf einer Bühne steht und dem Rest der Welt erklärt, wie es funktioniert, das sicherlich auch gut und richtig ist, und alle klatschen und finden es toll und haben es beim nächsten Kaffee und auf dem Weg zum Auto wieder vergessen und es passiert nichts. Also das ist so, und gerade wir Ehrenamtler, ich glaube, jeder, der das hört, kann das mitfühlen, wir haben keine Zeit. Also das ist so, und du redest dir den Mund fusselig und du versuchst, Sachen auf die Beine zu stellen, und das ist ein Treten im Tretboot gegen den Strom, im Wasserfall bergauf. Und deswegen kam dann tatsächlich die Idee zum Chancengipfel, weil wir dann auch gesagt haben, wir brauchen ein Arbeitsformat, aber ein richtiges Arbeitsformat mit allen an Bildung Beteiligten auf Augenhöhe. Und nicht, dass man da einem Bildungspolitiker den roten Teppich ausräumt und in die Knie geht, weil nur der weiß, wie es funktioniert. Ganz im Gegenteil. Natürlich ist jeder auf seinem Gebiet auch ein Experte und weiß natürlich auch, wie sein eigenes Land tickt, sicherlich auch, was es braucht. Nur dieser Blick über den Tellerrand hinaus fehlt oft. Und dazu braucht es gerade im schulischen Bereich alle an Schule Beteiligten. Also es braucht die Schüler, es braucht die Eltern, es braucht die Experten in den verschiedenen Fachbereichen, die aber von außen kommen, die gar nicht so in dieser eigenen Suppe sitzen, sondern die wirklich von außen mit Lösungsformaten ankommen, die teilweise schon seit Jahren in einzelnen Schulen oder in einzelnen Ländern praktiziert werden, sich auch bestätigt haben, ne, mit irgendwelchen gut laufenden Statistiken, mit den typischen KPIs, die es ja dann auch immer braucht, die brauchen wir alle an den Tischen. Und wir machen das so, wir haben 4 große Themenbereiche aufgemacht. Das ist einmal Digitalisierung in Schule und Unterricht. Dann haben wir natürlich Gesundheit, Wohlbefinden von SchülerInnen. Und dann haben wir noch Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe. Also quasi so diese Dauerbrenner-Themen, ne, die immer da sind. Sag mal noch, habe ich jetzt noch einen unterschlagen? Unterrichtsausfall und Fachkräftemangel, richtig. Und dazu haben wir verschiedene Experten eingeladen. Wir haben die Trox-Stiftung zum Beispiel, die sich ja wissenschaftlich mit dem Thema Raumklima beschäftigt, Schulraumklima beschäftigt und auch belegen kann, wie wichtig ein gutes Raumklima ist, sei es Luftatmosphäre oder sei es auch Akustik für das, selbst nicht nur für das Aufnehmen des Lernstoffs, sondern auch für das Vermitteln des Lernstoffs. Ich meine, dazu gehören ja immer 2, ne? Einer, der in der Lage ist, das Ganze zu vermitteln, und dann die Kids, die in der Lage sind, das Ganze aufzunehmen. Wir haben die German Toilet Organization mit am Start, weil natürlich die Schulhygiene, Schultoiletten Dauerbrenner sind, die ja auch ganz, ganz tolle Konzepte haben und die eigentlich in jeder Kommunes Mund sein müssten, aber immer noch nicht überall den Fuß in der Tür haben. Wir haben dich mit dabei. Einfach auch diese Verbindung zu den sozialen Aspekt, den Kinderschutzgeschichten, die ja auch unsagbar wichtig sind, weil Schule einfach nicht nur ein reiner Lernraum ist, es ist ja Lebensraum. Gerade jetzt, wo das Ganztagesgesetz durch ist und dann auch vollzogen werden muss, die Kinder leben in der Schule. Und es ist eben nicht nur zu Hause der Lebensraum, es muss auch ein Schutz und ein Wohlfühlraum eben in der Schule sein. Also Tausende, wenn ich sie jetzt aufzähle, ist unsere Stunde dabei. Yeah.
Aber also ich finde die German Toilet Association finde ich total spannend, weil mit denen habe ich vor fast 20 Jahren sogar mal Kontakt gehabt und ich fand es so faszinierend und weiß noch, wie sie damals auch um Aufmerksamkeit gekämpft haben. Und jetzt bestätigst du mir das hier 20 Jahre später, dass es immer noch so ist. Da merkt man mal, wie langsam wir einfach sind in den Entwicklungen. Da brauchen wir gar nicht erst auf die KI gucken, was ja reflexartig letztlich im Moment das Thema schlechthin ist. Aber wir müssen auf die Toiletten gucken, wir müssen auf die Stühle gucken, auf denen die Kinder sitzen. Das ist letztlich ein Armutszeugnis. Aber es hilft ja nichts zu jammern, sondern Chancengipfel ist ja der Begriff, es soll ja nach vorne gehen. Und da interessiert mich natürlich vor allem, oder ich hoffe zumindest, sind dann auch die da, die das hören sollten, um Entscheidungen zu treffen. Ich meine, das ist ja immer das Thema, wenn wir oder Experten und Fachleute brutalst motiviert sind für ihre Themen und eigentlich auch wissen, wie es funktioniert, aber die, die es entscheiden, ist nicht nur, aber natürlich schon vornehmlich die Politik, dann einfach auch nicht da sind und das mitbekommen. Das wäre natürlich schade, aber ich hoffe, das habt ihr im Blick.
Richtig, also das haben wir im Blick und interessanterweise ist es, wie es halt immer ist. Alle, die das nicht hauptberuflich machen, sind Feuer und Flamme und sofort dabei und schneiden sich die Zeit aus ihrem sowieso schon vollen Terminkalender. Und die, ich sag's jetzt mal wirklich ganz provokativ, der ein oder andere möge es mir verzeihen. Und wenn nicht, das ist auch nicht so dramatisch. Die dafür einen Haufen Geld verdienen, haben für solche Formate dann am wenigsten Zeit. Also wir haben tatsächlich aktuell 4 feste Zusagen aus den Bildungsministerien von den Bildungsministern oder zumindest einer konkreten Vertretungsperson. Und das ist bei 16 Bildungsministern und einem Vorlauf von über 6 Monaten echt eine richtig maue Resonanz, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich kollidiert es ab und zu mit Hausspitzenterminen, wo man dann wirklich nicht kann. Also auch zum Beispiel die Ministerin Feller aus Nordrhein-Westfalen habe ich getroffen auf der Didakta und habe sie natürlich dann auch nochmal drauf angesprochen. Die hat sich wirklich auch, also ehrlich, ne, was du gefühlt hast, entschuldigt, sie, weil Hausspitzentreffen und alle Ressourcen gebunden. Klar, blöd. Aber das können mir keine 12 Ministerien erzählen, dass sie gleichzeitig zu dem Termin Hausspitzentreffen haben. Und das ist tatsächlich auch so, dass du teilweise gar keine Antwort bekommen hast. Und jetzt war natürlich auch wir machen das ja, wie gesagt, zusammen mit der Bundesschülerkonferenz. Und auch die werden teilweise am langen Arm ausgehungert gelassen. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, gut, wir sind dann halt in Anführungsstrichen nur die Eltern, ne, ehrenamtlich vertreten, auf Bundesebene ist ja nicht ganz so wichtig. Den muss man jetzt nicht unbedingt antworten. Das sind aber auch die Schüler, denen quasi das Gleiche passiert. Und das ist auch wieder was, wo ich, was mich tatsächlich sehr betroffen macht, weil es wird immer gesagt, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ist, wie wichtig die Zivilgesellschaft ist, dass es ohne überhaupt nicht gehen würde. Und dann bekommt man noch nicht mal eine Antwort. Also das ist, könnte ich mir in der freien Wirtschaft gar nicht erlauben. Das würde wäre nicht, da wäre ich raus aus dem Spiel. Wir haben jetzt parallel zu den Ländern, die quasi nicht bildungsministerisch vertreten sind, haben wir die bildungspolitischen Sprecher eingeladen, warten da teilweise auch noch auf Rückmeldung, aber ich gehe mal davon aus, und das ist auch wirklich mein Ziel, und wenn ich sie selber abholen muss in allen anderen Ländern, dass wir wirklich jemanden am Tisch haben, der offiziell im Bereich Bildung irgendeine Abordnung hat, um da dann auch sprechfähig für sein Land zu sein. Weil es wäre echt eine Schande, wenn das nicht gut funktioniert.
Ja, ja. Ja. Aber ich denke, das soll gar nicht entmutigen. Man weiß ja am Ende, dass es so ist. In vielerlei vergleichbaren Projekten vielleicht auch und auch Fachtagen, Kongressen und so weiter. Ich glaube aber, das Format, was ihr wählt, dass man auch eben nicht nur redet, sondern auch aktiv an Themen arbeitet, ist wirklich ein gewisser Gamechanger ja auch mal. Und vielleicht nimmst du auch die Zuhörenden mal mit, wieso der Ablauf geplant ist, welches Format oder Formate da eingesetzt werden, damit man auch weiß, wenn man jetzt sich auch noch anmeldet und dorthin kommt, was einen erwartet und vielleicht auch mit welchen Ideen man sogar auch hinkommen kann.
Also wir nutzen ja tatsächlich den Innovationsdrive der Futuro Mundo, weil das ja auch ein ganz tolles Konzept ist, um viele Ideen, viel Innovation aus den verschiedenen Bereichen auch der Bildung, wir haben Detektor etc. pp., ein bisschen mitzunehmen und diesen Aufschwung auch bei uns mit an die Thementische zu bringen. Der Chancengipfel ist eine geschlossene Veranstaltung, da wir wirklich explizit dann die Experten mit eingeladen haben. Schön ist, dass hier für die Warteliste für die nächste Ausgabe des Chancengipfels dann im nächsten Jahr auch schon wieder sich füllt, weil so viele, die davon gehört haben, auch gesagt haben, boah, da wären wir total gerne dabei. Ist ein tolles Format und zwar bleiben die Experten an ihren Expertentischen sitzen, Eltern, Schüler und ich sage jetzt mal, die Bildungsministerien rotieren. Das heißt, jedes Land beschäftigt sich mit jedem Thementisch aus allen vier Perspektiven. Ministerien, Schüler, Eltern und Experten. Und unser Ziel ist es wirklich, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Lösungs Module zu erarbeiten, die dann auch wirklich die Bildung entsprechend mitnehmen kann. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, wir lassen euch nicht mit leeren Händen rausgehen, das aber auch wieder vice versa, weil wir haben an jedem Tisch haben wir Protokollanten und wir haben den Moderator sitzen und sagt jetzt Rheinland-Pfalz, oh, Hessen wusste gar nicht, dass ihr das macht, das ist ja voll cool, dass das bei euch funktioniert, dann haben wir das im Protokoll stehen. Dann können wir, genauso wie auch die Presse, wenn sie clever genug ist, in 6, 8, 10 Wochen mal nachfragen, hey Rheinland-Pfalz, ihr habt doch gesagt, es funktioniert in Hessen ganz cool, habt ihr euch mal gegenseitig auf einen Kaffee eingeladen und mal drüber geschwätzt, wie man es implementieren kann. Weil ich denke auch dieses... Das, was zu viel passiert, auch gerade im Bildungsbereich, ist einfach, dass jeder nickt und lächelt, aber man nicht wirklich ins Tun kommt. Und das muss aufhören, weil es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist auch nicht 5 nach 12, es ist schon echt sowas von nach 1:30. Und wenn wir jetzt nicht in den Sprint gehen, ich habe das irgendwann mal auf LinkedIn gepostet, habe es ja dieses Rückwärtslaufen könnte man ja auch als Anlauf bezeichnen und nicht als rückwärtsgerichtete Bewegung, aber jetzt kann es auch mal echt in den Sprint gehen, weil ansonsten verlieren wir nicht nur die Kinder, wir werden auch über kurz oder lang unsere Lehrkräfte verlieren, weil sie einfach so ausgebrannt sind und du musst auch an ein System glauben, um für ein System zu kämpfen und der Drive geht verloren.
Ja, und ich gehe noch ein Stück weiter letztlich und vielleicht kriegt man da die Entscheider. Ich meine, Sie kriegen es ja oft genug gesagt, aber letztlich geht es auch an unsere wirtschaftliche Substanz. Ja? Also ich meine, wir bilden die Kinder, sind, ich sag immer, eben nicht unsere Zukunft, sondern sie sind jetzt unsere Gegenwart. Und jedes Kind, was wir verlieren, so dürfen wir Kinder niemals sehen, aber letztlich vielleicht bei dem einen oder anderen Entscheider muss man sagen, ja, das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, den ihr hier verursacht. Und wenn es ans Geld geht, dann sollte eigentlich jede Alarmglocke ganz laut schellen und man muss das Thema anpacken. Und eigentlich sind wir ja im Moment in der Phase, wo es um Kürzungen geht in allen Bereichen und sicherlich an vielen, vielen falschen Stellen. Schwierig.
Es ist nicht, eigentlich ist es so einfach, ne? Weil ich meine, wenn du nicht in die Zukunft investierst, ist die Zukunft verloren, fertig. Und wer ist nicht unsere Zukunft, wenn nicht die Kinder? Und da gibt's auch überhaupt gar keinen keine Diskussionsbasis. Ja. Das, was ich immer noch so erschreckend finde, dass, obwohl wir so weit fortgeschritten sind, auch was die Forschung angeht und was wissenschaftliche Expertise angeht, dass es immer noch so kurz gedacht, dass es alles, was ich nicht bluten sehe, tut nicht weh. Und das ist so beängstigend, weil die ganzen Auswirkungen, die um jetzt wirklich nur erstmal nur bei Schule zu bleiben, die ganzen Negativauswirkungen, die Schule verursacht, so wie sie jetzt in dem aktuellen Konstrukt ist, nur weil man die nicht sieht oder weil man sie nicht farblich irgendwie skalieren kann, man muss doch nur 10 Jahre in die Zukunft gucken. Also ich war lange auch in der Erwachsenenbildung tätig und hatte wirklich Erwachsene vor mir sitzen, die in Weiterbildungsmaßnahmen saßen, freiwillig für viel Geld sich qualifizieren lassen wollten und dann doch wieder mit dieser Schulangst gekämpft haben. Also wir hatten da oft Gespräche über die ersten 2, 3 Stunden, in denen ich auch als Coach und eben auch als Vertrauensperson daran arbeiten musste, dass erwachsene Personen, die Geld für ihre eigene Weiterbildung in die Hand nehmen, weil sie das wirklich wollen, erstmal wieder akklimatisieren mussten mit dem Beschultwerden-Gedanken, weil die so ein Schultrauma irgendwie mit sich rumschleppen. 15 Jahre, 20 Jahre später, wo du dir eigentlich an den Kopf langst und dir denkst, mein Gott, was soll das? Also
klar, hat sich denn nichts geändert?
Nee, ja. und das ist so verrückt. Und dann hast du aber deine Politiker da sitzen, die sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn, keine Ahnung, 20% durchs Raster fallen. Wir haben ja noch die anderen 80%. Ja, aber nur weil die 80% auf einem Bein stehen, heißt das ja nicht, dass sie stabil stehen.
Ja. Ja, also das ist so richtig, also ich bin ja auch sehr häufig in Schulen unterwegs und schaue mir das an und habe eigentlich das Gefühl, dass, da muss ich mich auch so ein bisschen eines Besseren belehren, dass wir wahnsinnig viel motivierte junge auch Lehrkräfte haben, die aber natürlich auf ein System treffen, was sie sukzessive eigentlich nicht befähigt oder nicht unterstützt, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten, kreativ zu sein, andere Wege zu gehen, sondern man muss dann doch die Dinge abarbeiten, wie sie vielleicht auch in den Lehrplänen natürlich stehen. Und das finde ich halt schade. Ja? Also motivierte Menschen gibt es, also das wäre jetzt so meine Wahrnehmung. Aber das System konterkariert es wahrscheinlich so stark,
auf jeden
dass
Fall.
Man sie... Ja. Ja.
Also wir haben tolle, tolle Lehrkräfte, die wirklich auch sehr innovativ sind und sich sehr, sehr weit über die Grenzen hinauslehnen und auch oft ihren Kopf hinhalten, weil sie selber merken, die Klasse braucht jetzt gerade einfach echt was anderes. Und dann haben wir aber trotzdem einfach diese starren Statuten, die dann der Meinung sind, naja, wir machen einmal die Woche einen Klassenrat. Sitzen im Kreis, reden über das gleiche Thema. Damit können wir ein Häkchen machen an soziale Kompetenz. So what? Das ist immer alles, nur weil es in der Theorie schick auf dem Papier steht, heißt es halt nicht, dass es in der Praxis den erwünschten oder den benötigten Effekt erzielt. Und das ist auch was, wo ich wirklich der Meinung bin, es muss mehr Individualität rein, es muss mehr Flexibilität rein. Und ich glaube nicht, dass es heutzutage noch so ist, dass jemand den Lehrerberuf ergreift, einfach nur, weil er sich denkt, ich habe x Wochen Ferien. Also ich glaube, den Zahn wurde zumindest der jetzt kommenden Generation gezogen, dass es wirklich sehr herausfordernd ist. Und da hat auch jemand wie der Bob Blume oder auch der Matthias Zeidler, um jetzt bei uns so in den Hemisphären zu waren, viel Aufklärungsarbeit geleistet, was es aber für einen Mehrwert haben kann, wenn man wirklich auf diese Beziehungsarbeit geht, wenn man wirklich die Augen aufhält und die Kinder als ein gleichwertiges Gegenüber sieht und nicht als eine Masse, in die ich irgendeinen Lehrstoff reinstopfen muss, auf Teufel komm raus, weil so auf dem Blatt Papier steht. Also so verteufeln, wie man auch Social Media mag, ich glaube, es hat auch viele positive Aspekte, um auch vorzufiltern ein bisschen, weil halt so viel Ehrlichkeit rübergebracht wird. Es ist halt nicht alles sugar-coated und nicht jeder freut sich über eine A13-Besoldung irgendwann, weil er Gymnasiallehramt studiert hat, sondern er weiß auch, was auf einen zukommt, wenn er vor der Klasse steht. Also das finde ich Positivbeispiele.
Ich meine, sind die Lehrkräfte auf der einen Seite, was mir natürlich auch jetzt auch aus Kinderperspektive natürlich viel zu kurz kommt. Und von daher ist es ja genau richtig, die Bundesschülerkonferenz einfach als Co-Partner dabei zu haben. Aber die Ressource Schüler zu nutzen und deren Perspektive, das ist ein so fataler Fehler, das nicht zu tun und die Kinder für ihre eigenen Belange einzubeziehen. Das findet auch in der Debatte viel zu wenig statt. Also ich habe mal vor einigen Jahren einen Kongress, einen Fachtag gemacht, wo wir sagen, Kinderschutz vom Kind gedacht. Also das ist einfach so unsere Haltung, die wir haben, aber eben auch im Sinne von auf Augenhöhe und nicht dieses von oben nach unten, sondern Kinder, Jugendliche mit ihren Perspektiven wahrnehmen, ernst nehmen, gleichberechtigt anerkennen. Ich finde, dass das gerade auch im Schulkontext noch viel mehr stattfinden müsste. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei engagierten Lehrkräften und erfolgreichen Schulen genau so funktioniert, im Kleinen, in den Klassen, aber dass es systemisch wahrscheinlich noch viel zu wenig funktioniert. Und wenn man diese Perspektive viel, viel stärker einbinden würde, dann wäre auch Schule besser.
Na klar. Und es gibt auch so tolle Positivbeispiele. Also ich muss mich jetzt echt als Fangirl outen. Der Quentin Gärtner, der ehemalige Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, stand, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo, aber auf der Bühne und meinte, hey, ich meine Demokratiebildung für den Arsch. Woher sollen denn die Demokraten spawnen? Ne? In der Schule hast du gerade zu sitzen, du hast nach vorne gerichtet zu schauen, du hast die Klappe zu halten, hast zu funktionieren und dann bist du fertig mit der Schule und Demokratie. What? Also ich habe diese Aussage so gefeiert, weil das genau das ist. Und wir haben einen ganz tollen Gründer auch in der Runde, den Leon Pelikan, der hat eine Demokratie-App entwickelt. Und auch eher so ein bisschen aus der Verzweiflung raus, sich quasi für die Selbstständigkeit entschieden, für Startup entschieden, weil es halt, weil seine Taktung auch anders ist als die vom Mainstream, möchte man behaupten. Und er geht in Schulen und er bringt Demokratie in die Schulen und das wirklich auf Augenhöhe, weil er selber noch so ein Jungspund ist, den sie halt, wo sie sich eher öffnen und wo sie auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das ist halt was anderes, als wenn jemand wie ich im fortgeschrittenen 29,5 Alter irgendwo auftaucht und den Kids erklären will, wie die Welt funktioniert. Und das ist so wichtig.
Ja, wobei ich glaube, wenn die Haltung stimmt,
klar.
Dann passt es ja auch.
Das auf jeden Fall. Aber es ist halt natürlich cooler, wenn du jemanden hast, der auch erstens mal dein Vokabular versteht. Dafür brauche ich immer noch so ein Wörterbuch, auch für meine Kinder ab und zu. Aber ich denke, es ist auch wirklich schon was anderes. Und ich finde es großartig und ich finde es toll. Und ich finde, sowas gehört viel mehr unterstützt. Und das sind genau diese Quick Wins, die wir eben auch durch den Chancengipfel vermitteln wollen, um zu sagen, hey, ihr habt ein Thema mit Demokratie, ihr wollt mehr dafür machen, ihr müsst nicht eure Lehrer-Deputatsstunden noch mehr ausweiten, es gibt tolle externe Experten, die ihr einbinden könnt, hier habt ihr den, dort habt ihr jemand anderen. Mein Traum ist immer noch so eine Art gelbe Seiten-Lösungsbuch für Schule. Ne? Ja. Dass wirklich jeder Schulleiter sagen kann, oh, Thema Demokratiebildung, zack, gebe ich oben in die Suchleiste auf und dann kriege ich bum, 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 am besten vom Kultusministerium, schön den Stempel drauf, es ist alles gut und richtig, kannst du anrufen, musst dich nicht noch 12 Stunden lang mit Recherche beschäftigen, ob das was taugt, nimm's. Und das ist tatsächlich mein Traum, weil ich immer wieder merke, man kommt auch an seine eigene Schule mit so vielen Ideen und sagt, Unterrichtsausfall stapelt sich, hey, schon was von Live Teachers gehört. Und meine Rektoren haben schon immer nur, wenn sie mich schon haben kommen, sind die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich mir denke, bitte lies es 10 Minuten und das spart dir den Rest deines Lebens. Aber natürlich, die sind ja auch so overdosed mit Input, mit Aufgaben von der Grundschule ab, mit den ganzen Auswertungen, ne? Vera hier, Kompass da, hast du nicht gesehen. Das ist einfach unsagbar viel und das hat nun mal nicht jeder eine Doppelspitze, wo sich der eine um das Operative und ne, zweigeteilt Geschäft beschäftigen kann.
Du hast jetzt gerade noch mal ein Stichwort gegeben, da ist bei mir jetzt ein bisschen was losgegangen im Kopf gerade die letzten 2 Minuten, weil wir immer sagen, mit auch den Experten und auch externen Experten, die Impulse geben können. Ich bin jetzt mal so kühn zu behaupten, das ist super wichtig und ohne das geht's nicht. Aber ich komme noch mal auf die Kinder und Jugendlichen zurück. Die Schule hat interne Experten. Und ich glaube, dass es einfach ein System braucht innerhalb des Schulkontextes, um ein internes Expertenteam zu bilden, was natürlich, die Kinder kommen raus aus der Schule, immer wieder erneuert werden muss. Und allein aus dieser Erneuerung heraus gibt es ja immer wieder neue Perspektiven und man bleibt aktuell. Ich finde, dass diese Kraft noch wahrscheinlich viel zu wenig gehoben wird. Man muss nicht immer von außen, weil dann ist natürlich die Gefahr, ich meine, wir haben ja auch Programme in den Schulen, aber dann sind die weg und dann geht's im normalen Trott weiter und das Grundsätzliche verändert sich nicht.
Dass man Schule von innen heraus auch stärkt, ne? Sind die Hilfe zur Selbsthilfe auf jeden Fall. Ich meine, wie großartig wär's dann, wenn man die typischen Projektwochen nimmt und ein Schülerkomitee hat, das diese Projektwoche konzipiert. Und auch Schüler das selber dann umsetzen. Ich meine, dann hast du am Montag den Konstantin, der total begeisterter Basketballspieler ist, seine Basketball-AG starten kann. Ne? Oder keine Ahnung, dann hast du den Nils, der total begeistert im Pokémon-Karten sammeln ist und dir ne, super erklären kann, wie was funktioniert und eine Arena baut. Also ne, es wär super, super gut.
Und die SMV, die nicht zusammensitzt und in der Zeit gar nicht weiß, was sie machen soll. Ich bin ein bisschen provokativ und alle zocken am Handy, sondern sie haben eine ernsthafte strukturelle Aufgabe. Aber dafür braucht es die Haltung der Schule, dass es gewollt ist, dass Innovation in der Schule gewollt ist, dass Disruption in der Schule gewollt ist, dass man es bewusst nach Reibung sucht. Ja, und wenn es diese Grundhaltung also im Lehrerkollegium gibt, dann kann man, glaube ich, sich einen internen Expertenkreis schaffen, der sehr heterogen ist und dann daraus Kraft schöpfen für neue innovative Projekte, Ideen, Veränderungen des Unterrichts, whatever. Ja.
Es ist ja auch aus der Elternperspektive, nachdem ich auch hier bin für den Bundeselternrat, jetzt haben wir so viel über die Externen und auch über die Schüler gesprochen, auch für uns Eltern ist, ich sage das immer wieder gern, auch wenn ich selber auf Vorträgen bin, Schule ist wie Vegas. Ne? What happens in Vegas stays in Vegas. Und da kommt nichts rein, da kommt nichts raus. Du hast keine Ahnung, was da passiert. Du bist aber verpflichtet, dein Kind quasi vorne abzugeben und kriegst dann entweder ein okayisches Kind wieder zurück oder ein nervliches Wrack. Mhm. Hast du dazu aber Fragen, heißt es, ja, kümmern Sie sich mal. Ich meine, ich feiere immer noch, wie gesagt, ich kann die Palette der Disziplinarverfahren durchgehen, immer noch herrlich, wenn du dein Kind sofort abholen sollst und dann gesagt bekommst, ja, wirken Sie mal pädagogisch auf ihn ein. Ja, was sollst du denn bitte machen? ich meine, mehr als sagen, ja, war eine scheiß Idee, mach das bitte nicht nochmal, weil du hast ja gar keine Vorlaufinformation. Also auch diese Art und Weise der Kommunikation auf Augenhöhe, und jetzt sind wir wieder mit allen an Schule Beteiligten, da gehören wir Eltern nämlich auch mit dazu, ist einfach unabdingbar. Und dieses System Schule kann nur gut funktionieren, wenn es auch so transparent mit der eigenen Situation, auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten umgeht, dass auch Unterstützung überhaupt einen Wirkungsradius hat. Weil wenn ich ja alles unter den Deckel halte, dann mir als Mensch kann auch nur geholfen werden, wenn ich spreche. Und wenn ich aber dann Verständnis von jemandem verlange, der quasi außen am Hoftor abgespeist wird, um zu sagen, ja, aber ich kann jetzt nicht und wir haben jetzt wieder den 96. Unterrichtsausfall und gucken Sie doch bitte, dass Sie Ihr Kind selbstständig auf Prüfung XY vorbereiten, vorher aber nichts gesagt hat und vorher auch nicht, nennen Sie es mal öffentlich wirksam, ne, auf die Lösungssuche gegangen ist oder gesagt hat, hey, Hilfe, ne, was können wir tun? Wir scheitern an XY. Ich meine, hey, wir Eltern kennen immer irgendjemanden, der irgendjemanden kennt. Und auch wir sind ja nicht nur Eltern, wir sind Richter, wir sitzen in Ministerien, wir leiten Vereinigungen, wir haben die Netzwerke. Natürlich kannst du links oder rechts auch mal eine Strippe ziehen und auch deine Schule unterstützen oder mal, ne? Und wenn wir Eltern als Mob bei der Kommune stehen und sagen, schaut dir zu, dass sie die Toiletten saniert. 80% der Kinder gehen nicht mehr auf die Toilette über den Tag. Dann ist das doch auch was, womit wir die Schule unterstützen können. Ich meine, es ist ja nicht immer nur so, dass wir Eltern die hysterischen Erziehungsberechtigten unserer Kinder sind und nur in der Schule auftauchen möchten, wenn irgendwas schiefläuft. Es wäre halt auch schon mal schön, mit der eigenen Ressource genutzt zu werden, um helfen zu können.
Ja. Ja, wie schon gedacht, es ist vielfältig.
Wir treffen uns öfter.
Die Themen. Aber so ein bisschen eine Klammerfrage, wann ist für dich der Chancengipfel ein Erfolg? Also wenn du nach dem 26. Juni abends dann da sitzt und denkst, na, das war jetzt erfolgreich, was muss dafür passieren?
Wenn ich gespürt habe, dass die Entscheider was mitnehmen, dann war das für mich ein Erfolg. Also es ist gar nicht so, muss gar nicht so super pressewirksam sein, wobei mir die natürlich auch eingeladen haben und auch schon viel zugesagt haben. Aber ich glaube, es ist das Gefühl, das transportiert werden muss, das ehrliche Gefühl und nicht nur dieses, auch jetzt wieder ein bisschen provokativ, dieses politische, ja, das war total toll Ding, sondern wirklich spüren, eventuell auch hören, uns dann hoffentlich glauben können, Ding, dass die Entscheider sich Sachen mitgenommen haben. Und vielleicht ist es gar nicht der Moment nach dem Chancengipfel, sondern es wird sich in den Wochen nach dem Chancengipfel zeigen. Ob Kleinigkeiten passieren. Das muss keine Rieseninnovation sein, weil Gott bewahre, wir wissen alle, wie langsam das System tickt. Aber Kleinigkeiten können geändert werden. Es können kleine Stellschrauben nachgezogen werden. Und wenn es anfängt, dass in jedem Schulgesetz verankert wird, über kurz oder lang, dass Neurodivergenz ordentlich behandelt werden muss. Dass Lehrkräften die Möglichkeit gegeben werden muss, sich mit der Thematik auseinandersetzen zu können, damit die ganze Systemik sich entsprechend anders orientieren kann oder dass, keine Ahnung.
Ja, dass die Toiletten
sauber sind. Werden, lass uns an der Basis bleiben, bevor wir nach den Sternen greifen. Ja. Dass Kinder über kurz oder lang regelmäßig wieder die Toilette in der Schule besuchen können, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, die German Toilet Organization anzurufen. Oder dass auch Sachen wie über DSS, Digital School Story, mehr ausgebreitet werden, weil dann natürlich ganz viele Kompetenzen der Kinder mit erweitert werden und dass die Kommunikation zwischen Schule und Eltern mehr vertrauensvoller wieder ist.
Ja, total wichtig, glaube ich, dass am 26. Juni der Chancengipfel stattfindet. Liebe Aline, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und vor allem für die Organisation aus Perspektive des Bundeselternrates, gemeinsam mit der Bundesschülerkonferenz, das veranstaltet wird.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also so einen richtigen Werbeblock brauche ich für den Chancengipfel, glaube ich, gar nicht. Ich möchte eher einen Appell richten, dass solche Formate, ob die jetzt von uns sind oder von den Schülern sind, einfach ernster genommen werden, gerade von den Entscheidern. Es ist natürlich auch immer ein Unterschied, ob du auf Landesebene einen guten Draht zu deinem Kultusministerium hast oder ob du das Ganze auf Bundesebene wuppst und dadurch halt einfach alle zusammen ins Boot holen willst. Ich bin unglaublich dankbar auch für die ganzen Unternehmen, die uns auch finanziell unterstützen, weil ansonsten wäre das Ding auch nicht möglich gewesen, weil wir organisieren uns im Moment ohne finanzielle Unterstützung vom Ministerium. Das BMBF SFJ hat uns ja bis Ende 2025 noch finanziell unterstützt, ist das auch vorbei. Das heißt, wir organisieren uns komplett selber. Und ohne den Glauben von der Wirtschaft, wie auch immer man das jetzt alles in einen Pott passt, dass sie das mittragen, auch finanziell gesehen, wäre das wieder gar nicht möglich gewesen. Und das ist eigentlich was nicht passieren darf, dass ehrenamtliches Engagement immer vom guten Willen anderer Menschen abhängig ist.
Ja, ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Und eine Wertschätzung der Unterstützer, eine Wertschätzung von meiner Seite auch für eure Arbeit, ganz toll. Und an Sie, liebe Zuhörende, an dieser Stelle danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.